Wie wichtig sind Werte eines Unternehmens für eine gute Customer Experience? Brauchen wir ein auf die CX fokussiertes Wertesystem? Und wie gelingt es uns, eine kundenzentrierte Kultur zu schaffen? Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Beyond CXM, Customer Experience Management weitergedacht. Mein Name ist Daniel Renkli, Marketing und CX gehören zu meinen Passionen. Mit mir ist Dr. Winfried Felser, bekannter Netzwerker und Multi-Influencer. Winfried und ich haben uns zum Ziel gesetzt, regelmäßig Gäste einzuladen, um die von mir unter dem Hashtag BeyondCXM gestartete Blogparade fortzuführen und vor allem weiterzutragen, aus der bestehenden CX-Community hinaus. Zu Gast bei uns ist heute Marie Furukawa Kaspari, Übersetzerin und Mittlerin der japanischen Unternehmenskultur sowie Expertin für Lean Management. Herzlich willkommen, Marie.
Vielen Dank für die Einladung.
Marie, du bist zweisprachig in Japan, Deutschland und Österreich aufgewachsen und hast dir nach deinem geisteswissenschaftlichen Studium zunächst einen Namen als Übersetzerin von Wertpapiernachrichten und später von 14 Büchern, unter anderem zu Lean Management, gemacht, bevor du selbst ein Buch veröffentlicht hast mit dem Titel Lean auf gut Deutsch. Außerdem unterhältst du eine gleichnamige Webseite, arbeitest als Trainerin, schreibst Artikel in Fachzeitschriften und hältst Vorträge zu Lean Management und artverwandten Themen. Erzähl uns doch bitte, wie es dazu gekommen ist.
Ja, wie es dazu gekommen ist, das war irgendwie so eine natürliche Entwicklung, weil ich bin so ein typisches Expertkind. Mein Vater war schon in den 60er Jahren immer gependelt zwischen japanischen damals Elektronikunternehmen, und er hat dann immer als eigentlich auch als Sales-Repräsentant die ersten Transistoren in Europa verkauft und sowas. Und alle paar Jahre ging es eben immer ins Ausland und alle paar Jahre ging es wieder zurück, weswegen ich ja einerseits relativ viel mitbekommen habe, was schon ab den 60er Jahren an Unterschieden gab bezüglich des Konsumverhaltens und des Salesverhaltens und so weiter von zu Hause aus, weil mein Vater erzählte auch viel. Und andererseits, dadurch, dass ich zweisprachig aufgewachsen bin, war ich natürlich in der Lage, sehr häufig, oder ich war ja gezwungen, wie viele Kinder damals auch, ne, zwischen den Sprachen zu pendeln und den Leuten verständlich zu machen, was wollen die Eltern eigentlich damit sagen oder was wollen die Nachbarn eigentlich zu den Eltern sagen. Also ich hatte da irgendwie immer diese Rolle. Und nach meinem Studium, also ich war in 4 Ländern auf 6 Schulen, bis ich dann das deutsche Abitur gemacht habe und angefangen habe zu studieren. Und während des Studiums dann auch angefangen, bei der Japanischen Bank in Frankfurt zu arbeiten. Da ist mir dann aufgefallen, dass es sehr, sehr viele unterschiedliche Erwartungen bezüglich sowohl des Kundenverhaltens als auch des Verhaltens Vorgesetzten, aber auch Anbietern gegenüber und so weiter. Und ich bin da einfach so reingerutscht in diese Rolle und habe dann immer beobachtet, aber auch zwischen diesen Denkweisen vermittelt, ganz natürlich. Dann bin ich irgendwann in die Familienphase gekommen. Also ich habe sehr lange in der Wertpapierabteilung von der Japanischen Bank in Frankfurt gearbeitet, nach dem Studium auch, und habe dann das in der Familienphase angefangen zu übersetzen und habe dann relativ schnell einen japanischen Experten im Lean-Management kennengelernt, der jemanden gesucht hat bei der Einführung von Lean-Management in deutschen Unternehmen, der das dann auch adäquat übersetzen kann und dolmetschen kann. Und da habe ich vor 18 Jahren angefangen, mich mit einer Unternehmensberatung auch eng zusammenzuarbeiten. Und in diese Thematik bin ich da so quasi reingerutscht. Ja, und seitdem ist das einfach so, dass seit 18 Jahren eigentlich im Jahr ungefähr 100 bis, ja, 180 bis 100 Workshop-Tage begleite, die von diesem japanischen Experten durchgeführt werden. Und dadurch, dass wir da eng zusammenarbeiten, habe ich dann mittlerweile ein gewisses Vokabular auch erarbeitet, wo ich gemerkt habe, also 1:1, Wort zu Wort übersetzen, bringt die Sache nicht unbedingt gut rüber, weil wenn man so etwas einführen möchte, möchte man ja, dass die Menschen entsprechend die Denke verinnerlichen und verstehen. Und um Lean einzuführen und auch die Organisation Lean zu machen. Und dann ist mir eben aufgefallen, dass gerade in der deutschen Umgangssprache sehr, sehr viele Ausdrücke vorhanden sind, die sich sehr, wirklich kongenial mit diesem Lean-Gedanken zusammenbringen lassen. Und dann habe ich eben dieses Buch auch geschrieben, weil ich gedacht habe, also es ist wirklich so, vieles an der Rezeption leidet unter falsch übersetzten Begrifflichkeiten, leidet auch über die englische Übersetzung, die dann nochmal ins Deutsche übersetzt werden muss, weil die ganzen Fachbegriffe dann aus Amerika nach Deutschland reinkommen. Ja, und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, weil ich denke, dass man gerade eben in der deutschen Sprache sehr vieles wiederfindet, was in diesem japanischen Denken auch vorhanden ist und was eigentlich die Voraussetzung ist, um Lean zu werden, aber auch bestimmte ja, Denkweisen nachzuvollziehen, warum die Japaner so wirtschaften und anders wirtschaften, als es vielleicht das angelsächsische, ein angelsächsisches Unternehmen auch vorgeht.
Viele dieser Bücher wurden ja, wie du gesagt hast, eben zuerst vom Japanischen ins Englische übersetzt und dann halt vom Englischen ins Deutsche. Und dabei, wenn ich dich richtig verstanden habe, gingen Dinge verloren halt oder wurden irgendwie fehlübersetzt. Kannst du uns da vielleicht 2, 3 Beispiele nennen, wo mangelhafte Übersetzungen zu Fehlinterpretationen des ursprünglichen Gedankens oder zu Missverständnissen oder gar einer falschen Anwendung geführt haben?
Ja, also ein Paradebeispiel, was ich immer wieder versuche, auch im Internet dann in den sozialen Medien anzuprangern, ist die Übersetzung vom japanischen Muda, das ist ein zentraler Begriff in dem Lean. Das wurde von den Amerikanern, aber auch von den Japanern selbst übersetzt in Waste. Und das wurde ins Deutsche übersetzt mit Verschwendung. Und seitdem laufen eigentlich in Deutschland die ganzen Workshops unter dieser Denkweise, man müsse jetzt Verschwendung eliminieren, weil die Amerikaner haben ja gesagt, eliminate waste. Und auf Japanisch heißt es, Muda lassen oder Muda eliminieren. Und ja, und ich finde diese Übersetzung problematisch, weil eben dieses japanische Wort Muda deckt sich zwar vielleicht zu 80% mit dem Begriff Waste, aber es deckt sich überhaupt nicht mehr mit dem Begriff oder sagen wir mal nur vielleicht für 20% mit dem Begriff Verschwendung. Und wenn man Lean werden möchte, das heißt, wenn man so wirtschaften möchte, dass tatsächlich eine Organisation richtig viel auch Gewinn machen kann, indem es auch die Kosten senkt, also letztendlich irgendwelche Kostenkennzahlen optimal werden, dann muss man das anders übersetzen. Und meine Übersetzung lautet, man muss den unnötigen Aufwand lassen. Nicht? Lasse den unnötigen Aufwand. Und der Unterschied, zentrale Unterschied darin ist, wenn jemand etwas verschwendet, dann verschwendet dieser Mensch etwas, was er nicht verschwenden darf. Er verschwendet oder er verstößt gegen eine höhere Ordnung. Und wenn ich aber mir einen unnötigen Aufwand mache, ja, dann verstoße ich nicht gegen eine Ordnung, die dem Menschen von außen aufoktroyiert wird, sondern ich schade mir selbst. Ich wirtschafte einfach schlecht. Ne? Und da bin ich immer noch das Subjekt und ich bin derjenige, der daran interessiert ist, mir ein größeres Auskommen erwirtschaften zu wollen. Und das ist das Zentrale, wenn ich das Lean-Prinzip auf gut Deutsch wiedergeben würde, dann würde ich sagen, okay, das ist ein Wirtschaftsprinzip, das darauf abzielt, nicht zu sagen, jetzt müssen wir die Kosten senken, jetzt müssen wir die Kennzahlen runterbringen, damit sich der Gewinn dann auch so errechnet, wie wir es uns wünschen, sondern es geht einfach darum, wenn wir Dinge herstellen und diese Dinge gut dem Kunden präsentieren und ihm dann sozusagen überreichen wollen. Und wenn wir dann auch einen Gewinn erwirtschaften wollen, da muss man einfach anders denken. Man muss sagen, ich möchte schnell und sauber die Dinge fertig bekommen, ohne einen unnötigen Aufwand zu betreiben. Und ich muss alles in einem Rutsch und auf Anhieb gelingen lassen. Und wenn ich damit keinen unnötigen Aufwand habe, dann bin ich nämlich wettbewerbsstark. Ja, dann komme ich nämlich mit meinen Ressourcen gut aus. Und ich bin deswegen wettbewerbsstark, weil in dem Augenblick, wenn mein Konkurrent mit seinen Ressourcen weniger gut auskommt als ich, dann kann ich ihn im Preis unterbieten. Und dann kann ich dem Kunden dasselbe anbieten zu einem günstigeren Preis. Also ich kann meinem Kunden entgegenkommen, ohne mir weh zu tun. Und dann, wenn ich diese Geschicklichkeit in der Organisation entwickelt habe, dann folgt dem das Einkommen. Ja, das ist also kein umsatzgetriebenes Prinzip, sondern ein qualitätsgetriebenes Prinzip und Geschicklichkeitsprinzip, wo man sagt, okay, wir müssen versuchen, mit allen unseren Ressourcen bestmöglich auszukommen, indem wir nämlich einen unnötigen Aufwand vermeiden. Und dann kommen wir dazu, ein gutes Auskommen uns erwirtschaften zu können. Und in dem Augenblick, wo wir nämlich dazu in der Lage sind, dann kann uns keiner mehr das Wasser reichen. Und dann kommen alle Kunden zu uns. Das ist eben diese Denke. Und unter diesem Wort Verschwendung lebt ja eigentlich dieses andere umsatzgetriebene Wirtschaftsprinzip weiter, wo es dann heißt, okay, also in der Industrieproduktion, in der Massenproduktion muss man riesige Mengen machen, damit man die Fixkosten senkt. Und je weniger Kosten man hat, desto größer würde der Gewinn. Ja? Und man versucht eben mit den Kosten runterzukommen. Aber das ist ganz was anderes, als wenn man sagt, nee, also alle, die jetzt hier in dem Laden zusammenarbeiten, die sind daran interessiert, ein besseres Auskommen zu erwirtschaften, weil das eben das Unternehmen, aber auch die Position im Markt stärkt. Und dann kommt der Kunde sozusagen von sich aus. Ja, dann geht das Einkommen von sich aus hoch. Also der Umsatz geht dann von sich aus hoch.
Ist es dann nicht irgendwie beides, also die Vermeidung von Verschwendung im Sinne von Ressourcen, wie auch die Vermeidung von Aufwand im Sinne von Effizienzoptimierung?
Ja, also einerseits ja, also es ist eine Deckung. Andererseits ist es organisational so gedacht, dass wenn ich immer denke, dass sich der Gewinn dadurch maximieren lässt, indem ich die Kosten senke. Oh, ihr hört jetzt.
Ist es bei dir in
ja,
Tokio?
Ja, das ist in Tokio. Okay.
Ja, Winfried hat vorhin davon erzählt, dass in Köln hin und wieder die Polizei durchfährt mit der Sirene.
Ja,
und,
ich glaube, es ist die Feuerwehr.
Dass das
ja
eventuell stören.
Sollen wir warten?
Kann. Nee, okay. Mach nur weiter. Alles gut.
Ja, also die Idee dahinter ist, dass wenn man auf die Kosten zuerst geht, dann spart man oft am falschen Ende. Und was man im Lean macht, ist zu gucken, wie lassen wir es gelingen, dass das, was dem Kunden in die Hand gedrückt werden soll, auf dem schnellsten Wege, nämlich in einem Rutsch, ohne abzusetzen, auf Anhieb gelingt. Ja? Also ohne Nachbesserung und Schleifen. Und dass man dann sagt, wenn alle Prozesse so aufgebaut sind, dass das, was der Kunde sich gewünscht hat, in einem Durchrutsch und auf Anhieb ihm in die Hand gedrückt werden kann Und wenn man dann immer wieder guckt, wo werden wir aufgehalten, wo halten wir uns gegenseitig selber auf, wenn man das eliminiert, dann sinken die Kostenkennzahlen von selbst. Und das hat dann zum Beispiel wenig zu tun mit den Personalkosten. Also wenn man zuerst an die Personalkosten geht, dann sagt man sich, okay, ja, jetzt haben wir die Leute nicht mehr und dann bringen wir vielleicht den Fluss durcheinander. Also ich finde, ich rede ein bisschen chaotisch, weiß gar nicht.
Nein, nein,
Ja,
alles gut.
also was zum Beispiel sehr, sehr interessant ist in diesem Lean-Denken, ist, dass man zum Beispiel bei so einer vorübergehenden Krise wie Corona bei den Luftfahrtgesellschaften, also ANA und Japan Airlines, das Personal nicht entlassen hat, sondern man hat sie alle an Bord gehalten. Und ich habe letztens aber auf Twitter gesehen, ich glaube, der Klaus Kleber hat sich darüber beschwert, dass bei ihm bei der Lufthansa ein Flug gecancelt worden ist und dass er da ewig in der Warteschleife gehangen ist, um einen alternativen Flug zu bekommen. Und dann haben ganz, ganz viele in diesen Thread reingeschrieben, ja, ihnen wäre das auch passiert, sie wären Senator und oder sonst irgendwelche Vielflieger mit Vielfliegerpositionen und sie hätten da auch 5 Stunden in der Warteschlange gehangen und so. Und das ist ja eigentlich eine Folge dessen, dass sie das Personal entlasten zu müssen glaubten, nicht? Weil der Umsatz nicht kommt. Und das macht man zum Beispiel bei Japan Airlines und bei ANA, also ANA eigentlich schon immer, aber Japan Airlines stand ja vor einigen Jahren wirklich vor der Insolvenz oder die waren schon insolvent und Staat hat dann auch Geld dazu reingemacht, also wirklich viel investiert, um die zu stützen. Und seitdem sind sie komplett umgestellt worden auf Lean, ja, also auf das japanische Lean. Und eigentlich auf dieses Knowledge Creating Company. Und da setzt man eben auf die Menschen. Und da sagt man sich, okay, also wichtig ist es, dass der Informationsfluss zwischen Kunde und dem Anbieter verdichtet wird und auch aufrechterhalten wird, weil alle Produkte sind ja eigentlich nur gestaltgewordene Informationen. Und Informationen werden durch Menschen generiert. Und in dem Augenblick, wo man die Menschen rausnimmt aus dem Prozess, schwächt man eigentlich diese Möglichkeit, das, was man vom Kunden erhalten hat an Informationen, ja, tatsächlich dann auch adäquat umsetzen zu können. Und genau das ist, glaube ich, ein riesengroßer Unterschied zwischen dem Verhalten, wie man mit den Kosten umgeht und wie man mit den Personalkosten umgeht, ja, zwischen der, sagen wir mal, der klassischen Industrie und der industriellen Organisation und auch der Betriebswirtschaftsführung und diesem Lean-Denken, was in Japan praktiziert wird, also dieses Ur-Lean. Weil man dann sagt, okay, also wenn wir den Draht zu den Kunden verlieren und dann ist Corona vorbei und alle Kunden wollen fliegen, ja, woher kriegen wir überhaupt die Leute her, die so viel gewusst haben? Und sie haben auch die ganzen Stewardessen gehalten. Ja. Und man hat mit ihnen verhandelt und sehr viele haben dann, also alle wussten ja, dass der Umsatz weg war. Ne? Umsatz weg und wirklich die Kosten für die Flugzeuge und so weiter. Es wird dieses Jahr rote Zahlen geben. Aber sie haben sich darauf geeinigt, dass sie dann an Bord bleiben können, wenn alle ein Stück weit auf das Gehalt verzichten. Ne? Angefangen vom Vorstand, alle. Und sie alle, die bleiben wollten, die dürften bleiben. Und zum Beispiel haben die in der Personalabteilung wirklich alles getan, um den Leuten Arbeit zu geben. Und was ich total interessant fand, war zum Beispiel so ein Ansatz, Die haben ihre Stewardessen oder auch diese Ausbildungsleiterinnen, die ja permanent Verbesserungsworkshops in ihren Unternehmen machen, mit ihren Teams, ja, die haben sie an Ämter verliehen, ja. Und die Ämter haben dann auch zugegriffen. Also es ist ja sowieso für die Gemeinden, ne, ob man den Leuten Arbeitslosengeld zahlt und sie sitzen zu Hause und machen nichts, oder man kriegt jetzt spezielles Know-how, wie man mit schwierigen Kunden am Schalter umgeht, von absoluten Expertinnen, die, denn, ne, die bei den Fluggesellschaften speziell dafür ausgebildet werden. Man hat jetzt die Gelegenheit, sich zum Beispiel diese Damen sich wochenweise zu leihen. Die kriegen dann auch entsprechend die Tage bezahlt. Und dann kann man das Arbeitsamtspersonal schulen, zum Beispiel. Ja? Ne?
Das ist
Ja,
spannend.
oder man kann, es gibt ja tausend Ämter, wo richtig Not am Mann ist. Ne? Und die hatten bis jetzt eben das Geld nicht dazu und es gab keine Gelegenheit dazu. Und die überlegen sich, okay, gut, entweder wir zahlen den Leuten das Arbeitslosengeld, ist vielleicht ein bisschen weniger als das, was wir dieser Stewardessen-Ausbildungsleiterin zahlen müssten. Ne? Wir legen etwas dazu, weil wir haben ja auch was dazu davon. Und dann machen die da Workshops. Also sie überlegen sich, was weiß der Mensch, um andere aufschlauen zu können? Wer hat jetzt im Moment in der Krise Zeit? Also es gibt auch andere Kooperationen, die sind auf Zeit. Die Leute bleiben in ihrem Unternehmen, aber die Unternehmen fragen gegenseitig an, ob man für diese spezielle Zeit sich dieses Know-how ausleihen könnte. Also zum Beispiel Logistiker, die bei exportorientierten Unternehmen tätig waren, ne? Die können ja zum Beispiel jetzt im Versandhandel, wo die da im Lager händeringend Leute brauchen, können sie ihr Know-how richtig toll unterbringen, ne? Und solche Sachen gibt es. Und das ist eigentlich diese Knowledge Creating Company Geschichte, wo man sich überlegt, wie kann man das Know-how untereinander, aber auch den Kunden besser zur Verfügung stellen. Also die Lagerabteilungen, sagen wir mal, der Versandhändler und so, die suchen ja im Moment händeringend nach Personal, weil alles eben online bestellt, ne? Und viele sind ja auch teilweise überfordert, weil ihnen das Know-how fehlt. Das Professionelle. Viele waren klein und eher überschaubar und jetzt kommt so eine Riesennachfrage. Und da ist es natürlich toll, wenn irgendeiner, der, was weiß ich, normalerweise in der exportorientierten Wirtschaft unterwegs ist und mit riesigen Lagern zu tun hat, sein Know-how auch ausleihen kann. Und dann haben wir da beide was von. Ne? Und solche Sachen gibt es da tatsächlich ja, und ich denke, das sind dann teilweise auch die Behörden haben da sehr viel dafür getan, um die Leute zusammenzubringen. Also es gab teilweise auch Gemeinden, die hatten so Plattformen eingerichtet, um die einen hatten Sonderkonjunktur und die anderen hatten da eine Sonderrezession. Ja, wie kriegen wir die Leute zusammen? Und die haben dann eben gesagt, also wenn ihr euch irgendwie einigen könnt, dann haben ja alle was davon. Und da muss man nicht unbedingt jetzt mit Steuergeldern, die dieses Jahr wahrscheinlich sowieso nicht richtig reinkommen, auch noch irgendwas machen. Ja. Und, ja.
Ja, nee, das ist nicht nur spannend, sondern absolut vorbildhaft. Winfried, du musst jetzt lange ruhig bleiben. So lange war ich noch nie in einem Podcast. Du hast ja im Laufe deiner Karriere in viele deutsche Unternehmen gesehen und jetzt auch während der Corona-Zeit das eine oder andere von ihnen gesehen. Hast du irgendwie sowas erlebt in einem deutschen Unternehmen? Oder weißt du Beispiele von früher, wo man so umgegangen ist wie jetzt in der japanischen Wirtschaft?
Ja, also ich fand es total spannend, habe total gerne geschwiegen, weil ich wirklich sehr viel gelernt habe. Und zwei Dinge. Das eine, was mich zurzeit bewegt, ist, inwieweit, sagen wir mal, das hellenistische Denken des Westens versus, sagen wir mal, das transhellenistische des Ostens sich unterscheidet und was da tatsächlich der relevante Unterschied ist. Und da würde ich auch gleich gerne nochmal den Begriff Muda und Lean reflektieren. Und das Zweite ist, das sehe ich halt als Basis für das, was ich, du ahnst es, Daniel, ko-kreative Ökosysteme nenne. So, und das bezieht sich nicht nur auf ein Einzelunternehmen, sondern Marie, du hast genannt, und das Ganze ist übrigens in der Regel auch plattformbasiert, du hast gesagt, dass Regionen zum Beispiel dann zu solchen Ökosystemen werden. Und wenn der eine eine Sonderkonjunktur hat, während der andere geschwächt ist, guckt man, wie man da ko-kreativ letztendlich da solche Potenziale ausnutzen kann. Und da glaube ich, das ist ganz wichtig, dass das von einem bestimmten Denken getragen wird. Glücklicherweise ist diese Woche die Allianz der Chancen ausgerufen worden. Da sind Unternehmen wie Continental und so weiter dabei, die Ariane Reinhardt, der HR-Vorstand hat das da. Und die machen etwas Ähnliches. Das heißt, die überlegen auch, wie sie gemeinschaftlich Kapazitäten vielleicht nutzen, wie sie gemeinschaftlich Fortbildung machen, um letztendlich durch Reskilling, Upskilling, New Skilling, aber auch ein übergreifendes Workforce-Management geradezu, letztendlich die Krise besser zu meistern. So, das glaube ich, aber da werden die Silos überwunden, ja, da werden die Grenzen des typisch europäischen Denken. Ich glaube, wir haben halt den Smithschen Taylor-Fluch, aber wir haben schon fast den Fluch der hellenistischen Zeit, dass wir gerne Dinge in Kästchen stecken, dass wir gerne binär denken. Und Daniel, ihr habt ja eben diskutiert, Muda, ist das eigentlich nicht doch ähnlich oder sehr verschieden? Das eine ist, ich sehe so bei Verschwendung einerseits so was Moralisierendes und bei unnötig sehe ich eher etwas Rationales, aber viel wichtiger ist, Marie, was mir klar geworden ist, unnötig. Ich finde auf deiner Seite auch super, dass du sagst, Lean ist nicht weniger, sondern mehr. Ja, das ist eine ganz entscheidende Aussage. Nämlich ganz oft, Daniel, wird zum Beispiel in Deutschland Lean von manchen einfach als reduziert verstanden. Ich habe mal gegoogelt Lean CX, das war, was, wie machen Sie CX, wenn Sie kein Geld haben? Ja, so, aber das ist dann, wie machen Sie billig CX? Ja, und das nennen wir jetzt nicht billig CX, das wird keiner kaufen, also nennen wir es Lean CX. Und das finde ich eigentlich schade. Und bei dir, Marie, habe ich verstanden, der Unterschied, wie man gerade auch dieses Muda und damit aber auch Lean interpretieren kann, ist, das eine betrachtet vielleicht lokal, ich verschwende hier was. Das andere aber betrachtet viel stärker vom Ende, vom Kunden, von der Wertschöpfung betrachtet, macht das Sinn, was man tut oder nicht tut. Ja? Und dass man dann sagt, zum Beispiel, wenn ich jetzt Mitarbeiter halte, lokal betrachtet, könnte ich sagen, das ist jetzt Verschwendung, warum bezahle ich den jetzt Gehälter? Wenn ich hier rausschmeiße, muss ich den nichts bezahlen. Wenn du aber vernetzt, ganzheitlich, systemisch denkst, dann sagst du, okay, die brauchen wir ja morgen. Und das ist eigentlich ein ganz wichtiges Asset. Und dann ist das keine Verschwendung und dann ist es nicht unnötig, sondern es ist nötig, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Und deswegen glaube ich, finde ich das super spannend, denn mit der Interpretation von Muda verändert sich auch die Interpretation von Lean, eben nicht mehr reduziert, sondern eher passgenau,
Ja,
wertorientiert,
auf jeden
kundenzentriert
Fall.
ist dann Lean,
Ja.
ja. Und dann ist ein Lean Startup etwas, was ganz fokussiert letztendlich darauf ist. Und das finde ich super spannend. Und ich sage auch, insofern, Daniel, ich will ja irgendwann mal über ko-kreative Ökosysteme, ist das eigentlich eine perfekte Basis dafür, weil ich glaube, es hat auch etwas mit unserem Denken zu tun, was im Westen dann doch eher den Silo hat. Es hat bei uns viel länger gedauert, bis diese Joint. Oder es braucht so eine Krise wie im Ahrtal, wo plötzlich die Menschen auch sagen, Scheiß drauf, ob das mein Garten oder dein Garten ist. Die Flut hat uns alle beschädigt und Leute kamen aus ganz Deutschland und haben versucht, die Flut mit zu überwinden. Und sagen wir mal, dieser andere Geist, den glaube ich, der ist halt auch für die Zukunft notwendig. Und deswegen also vielen Dank, Mari, allein schon für diese Differenzierung von Muda, die mir auch jetzt deutlich macht, warum Lean so unterschiedlich
Ja.
interpretiert wird. Wenn man es europäisch fehlinterpretiert, dann ist das reduziert und billig. Lean gleich
Richtig,
reduziert und
richtig.
billig. Wenn man es richtig originär interpretiert, dann ist Lean passgenau, kundenorientiert, gesamtwertbilanzorientiert. Ja, und zwar über die ganze Wertschöpfungskette, aber auch über die Zeit hinaus. Wie du sagst, Mitarbeiter nicht jetzt entlassen, weil man sie vielleicht übermorgen wieder braucht und stattdessen intelligente Lösungen suchen. Das finde ich super, was jetzt die Fluggesellschaften und die Ämter gemacht haben. Das wurde ja in Deutschland auch vorgeschlagen. Der André Häusling, unser Agile-Papst, wollte das. Aber das ist in Deutschland eben nicht gefruchtet. Da blieben die die Silos dann lieber wieder da, wo sie sind und auch alleine und
Ja,
unintegriert.
also ich glaube auch, dass dieses Lean, das Wort Lean, hat sich ja in Japan überhaupt nicht durchgesetzt, ne? Also in Japan redet keiner von
Ja.
Lean. Also man redet von der Knowledge Creating Company, Chitekiso-Soki-Gyo und so weiter. Und man redet vom Monozukuri, also Dingemacher. Und neuerdings, weil ja auch sehr viele Unternehmen nur Informationen generieren und nicht mehr Dinge als Produkt anbieten, sagt man auch von Kotozukuri, also Dinge machen oder Sachen machen. Und dieses Denken geht davon aus, dass, also es gibt ein paar unterschiedliche Organisationsprämissen, ja, was man so denkt. Das eine ist, dass jedes Unternehmen mehr oder weniger, das auf diesem Gebiet unterwegs ist, sieht sich als eine Profitruppe, die von Herstellen eines bestimmten Produkts oder Anbieten eines Produkts lebt. Ja, das ist eine Profitruppe. Und sie leben davon, dass es eben besser können als die anderen Wettbewerber, oder sie möchten es besser können als die anderen Wettbewerber und ihr Produkt dann dem Kunden bestmöglich zur Verfügung stellen. Weil in diesen Unternehmen ist auch klar, jedes Geschäft ist keine Rechnerei oder eine anonyme Masse oder sowas, sondern das ist eine soziale Interaktion. Ein Geschäft ist eine soziale Interaktion. Und da gibt es immer Menschen, die die Arbeit wertschätzen und deswegen bei einem einkaufen. So. Und das ist eine Prämisse. Ja? Also man geht, also ich versuche, das auch so klar zu machen, dass dieses Lean, also die Organisation Lean, eigentlich so zum Beispiel wie es Toyota vorgelebt hat, aber auch alle anderen Unternehmen, die so unterwegs sind, das ist, die leben die Synthese von dem Handwerksbetrieb oder dem alten Geschäft, wo es den ehrbaren Handwerker und den ehrbaren Kaufmann gab, und der Industrie. Ja, und das ist jetzt zusammengekommen, das ist eine Synthese. Also es gab zuerst die These, ne, das war dieses vorindustrielle Fertigen und Anbieten von Gütern. Und dann gab es die Industrialisierung. Und jetzt sind die auf dem Weg, die verschiedenen wissenschaftlich erarbeiteten IT und auch Industrial Engineering Systeme so zu nutzen, dass das dann wieder zusammenkommt. Und das ist, glaube ich, dieses Organisationsdenken, wo man sagt, okay, wir sind hier jetzt eine Profitruppe und wir sind deswegen auf diesem Markt, weil wir nämlich so etwas, was wir anbieten, auch besser können als Laien. Und wir bieten es Laien an, damit die was davon haben. Und wir sind die Profis da. Und dann ist man natürlich sehr bestrebt, innerorganisational das Know-how auf die Spitze zu treiben, und das dem Kunden zugutekommen zu lassen. Und das Ziel ist ja, wenn man wirtschaftlich damit umgehen möchte, arbeiten möchte, dann muss man so schnell wie möglich, so sauber wie nur möglich das Ganze anbieten können. Dann hat man die Nase vorn auf dem Markt. Und wie gesagt, also wenn man dann eben den geringsten unnötigen Aufwand hat, weil man der Geschickteste ist und alles auf Anhieb und in einem Durchrutsch klappt, dann hat man auch seine Daseinsberechtigung und man wird von dem Kunden entsprechend auch wahrgenommen und dann kehrt er wieder. Ne? Und das ist diese Interaktion. Also die denken so. Das ist das sogenannte Monozukuri, die Dingemacher. Und das gab es schon länger. Und die Amerikaner haben das zum ersten Mal gemerkt, nach der Ölkrise, weil es ein einziges Automobilunternehmen auf der Welt gab, das nach der Ölkrise schwarze Zahlen geschrieben hat, und das war Toyota. Und da fing es eigentlich an, dass sie sich mit dieser Daseinsform eines Unternehmens beschäftigt haben, und sie haben dann festgestellt, dass die wirklich niedrigere Kosten haben. Ist ja klar, weil jeder guckt ja, wie er besser auskommt. Also da guckt nämlich wirklich von der Hilfskraft bis zum Chef, alle gucken, wie man mit den Sachen, die man dann einkaufen muss, vom Einkommen abzwacken muss, ja, wie man damit gut auskommt. Und wenn alle mitdenken und versuchen, sich weiter zu professionalisieren, dann kommt man natürlich irgendwann an einen Punkt, wo man geringere Kosten hat, als wenn man es den Leuten immer wieder vorsetzt und keiner denkt mit und versucht, das nach Vorschrift zu machen. Und das ist eigentlich das ganze Geheimnis dahinter. Und die Amerikaner haben auf dieses Phänomen geguckt. Es hat sie interessiert, weil die Japaner anscheinend Qualität mit geringeren Kosten machen konnten. Und sie wollten, was dahinter steckt. Warum haben die jetzt bei der Ölkrise plötzlich immer noch schwarze Zahlen? Das war ja der erste Auslöser, weshalb sie sich damit beschäftigt haben. Und dann ist damals jemand auf den Gedanken gekommen, das Ganze Lean zu nennen. Also die ersten, die sich damit wissenschaftlich beschäftigt haben, waren ja Womack & Jones und das MIT. Und die sind auf den Gedanken gekommen, eben das, was sie gesehen hatten, Lean zu nennen, weil tatsächlich eben geringere Kosten anfielen. Das war das Offenkundige, bei einem höheren Outcome. Und so ist es eben zu dieser Interpretation gekommen. Aber das ist nicht, was die Japaner jemals wollten. Also was man wollte, ist was ganz anderes.
Wir wollten uns ja auch mit den Werten beschäftigen, also die Werte eines Unternehmens, die für eine gute Customer Experience maßgebend sind. Und du hast vorhin, hast du eigentlich anhand der Beispiele, die du genannt hast von Japan Airlines und ANN, hast du eigentlich schon zwei genannt. Also meines Erachtens, also die, sagen wir, Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitenden, die Achtung vor dem Individuum. Und auf der anderen Seite gibt es ja bestimmt auch andere Werte, die eben für die Customer Experience relevant sind. Und ich meine jetzt nicht die Wertschöpfung für den Kunden als solche, sondern die inneren Werte eines Unternehmens. Könntest du dazu vielleicht noch zwei, drei Beispiele nennen, die jetzt eben in dieser japanischen Kultur, auf die besonders geachtet wird in dieser japanischen
Also ich
Kultur?
glaube, das ist keine kulturelle Geschichte. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es genug vielleicht auch deutsche Mittelständler oder Geschäftsleute gibt, die in ihrem Laden diese Denke haben. Nur dass es in Japan dann auch auf den größeren Industriebetrieben übergegangen ist, ja. Und oder die haben sich dann eben aus den kleinen Anfängen so entwickelt. Das eine ist, wenn man als Profitruppe versucht, sich seine Daseinsberechtigung zu erwirtschaften, dann muss man ja die Mitarbeiter achten. Also keiner lernt gern. Also wenn irgendeiner sich missachtet fühlt, wird er ja nicht lernen. Und ein gut geführter Laden ist ja deswegen gut geführt, weil alle Leute das Gefühl haben, also hier lerne ich was. Und da gibt es zum Beispiel einen Spruch, auch was glaube ich die Toyota-Manager häufig sagen, ne? Wenn jemand seine Arbeit ernst nehmen möchte, wenn jemand seine Arbeit ernst nehmen soll, um bessere Qualität oder niedrigere Kosten, und es geht ja eins in, also wirklich Hand in Hand, dann muss der Mensch sich selber ernst nehmen können. Wenn der Mensch sich selber und seine Arbeit ernst nehmen soll, dann muss er sich auch von anderen ernst genommen fühlen. Deswegen ist es eine Führungsaufgabe, die Leute ernst zu nehmen. Dann fühlen sie sich nämlich ernst genommen. Und Leute, die sich ernst genommen fühlen, fangen an, sich selber ernst zu nehmen. Und erst dann ist es wirklich in der Tat möglich, dass die Leute anfangen, ihre Arbeit, sei es noch so eine kleine Tätigkeit, ja, auch ernst nehmen und gut ausführen. Also das ist so eine Denke. Aber es ist auch eine total pragmatische Herangehensweise. Also es ist nichts irgendwie, sagen wir mal, moralisch oder überlegen oder ne, sondern es ist eine ganz einfache Überlegung, wenn ich möchte, dass wirklich, sagen wir mal, meine Hilfskraft, die vielleicht nur mit dem Ölkännchen irgendwie durch die Halle geht und immer alles nachtropft, ja, wenn diese Hilfskraft, diese Tätigkeit die es ja deswegen gibt, weil das eben nicht, weil das nötig ist. Es ist keine unnötige Arbeit, deswegen habe ich ja diesen Job eingerichtet. Wenn die eben diesen Job ernst nehmen soll, dann muss ich diese Dame oder dieser Herr, muss ich dann sich selber ernst nehmen, damit er diese Arbeit auch ernst nehmen kann. Und damit er das kann, muss er sich wirklich ernst genommen fühlen. Und das ist dann etwas, was der Chef vermitteln muss. Jede Arbeit ist wichtig, sonst hätte ich diesen Job nicht eingerichtet. Und ich bin froh, dass wir uns gefunden haben und dass du diesen Job für mich machst. Ne? Kann sein, dass es ein Job ist, wo man nur den Mindestlohn kriegt, aber wir sind froh, dass es jemand macht und wir möchten auch uns bedanken, wenn du das ordentlich machst. Also wir bedanken uns, dass du es ordentlich machst. Und das ist diese Denke.
In diesem Fall ist es ja ganz sicher so, dass da keine, dass es keine Unterschiede gibt jetzt zwischen eben Japan, Deutschland, der Schweiz. Ich denke, das gilt auf der ganzen Welt, was du eben gesagt hast, Marie. Winfried, kommt dir dazu noch was in den Sinn, was man zusätzlich an Werten berücksichtigen sollte?
Also ich fand das sehr spannend, Marie, auch was du als Kontext beschrieben hast. Du hast ja gesagt, es gab früher die Handwerker und die ehrbaren Kaufmänner und die haben noch sehr individuell für Kunden was gemacht. Die haben sich wahrscheinlich ganz anders mit ihren Produkten identifiziert, auch ganz andere Kundenbeziehungen gelebt. Der Dr. Gerhard Wohland nannte das mal die Taylor-Wanne, wo er gesagt hat, zuerst gab es eine hohe Komplexität der Individualisierung, aber nicht eine große Skalierung. Das wurde halt durch diese kleinen Handwerker und so weiter, die eigentlich jeder sehr fokussiert, aber ohne Skalierungspotenzial arbeiten. Und dann kam diese Phase eigentlich der Massenproduktion und damit haben wir aber Teile dieser Werte verloren. Ja, also sowohl die Individualisierung oder die speziellen Kunden, da war es halt Ford T-Modell, jeder bekommt dasselbe T-Modell oder jeder bekommt denselben Kühlschrank, Hauptsache alle haben einen Kühlschrank. Und jetzt kommen wir quasi in so eine Phase hinein und deswegen finde ich ganz interessant, dass du sagst eigentlich vielleicht, dass in Japan oder und auch Daniel, dass vielleicht nicht nur in solchen Unternehmen wie bei uns den Hidden Champions, die das vereinen, diese eigentlich beide Logiken, sondern dass das vielleicht auch bei ganz anderer Betriebsgröße in Japan gelebt wird. Und was man zum Beispiel heute sieht, wenn man es mal mit China betrachtet, was wird in China von dem deutschen Organisationsmodell kopiert? Keiner kopiert Siemens. Und ich würde sogar befürchten, keiner kopiert Daimler. Aber was zum Beispiel die Chinesen sehr stark kopieren, ist dieses Hidden Champion Modell. Also diese Vereinigung von einer hohen Kundenorientierung, von einer hohen Produktorientierung und Serviceorientierung. Und aber auch, Marie, die zweite Seite der Medaille, die wir ja auch immer sehen, Daniel, eine hohe Mitarbeiterorientierung. Also das heißt, die Werte werden auch konsistent gelebt, nicht nur Richtung Kunde, sondern auch Richtung Mitarbeiter. Und das kann man vielleicht in solchen Strukturen eher als in den alten tayloristischen, absurden Konzernstrukturen. Und in China ist zum Beispiel ganz bekannt der Haier-Konzern, der ist so ein Wettbewerber von Miele, der hat genau solche Strukturen, sehr kundenzentrierte, sehr kundenfokussierte Strukturen, wo auch die Teams versuchen, wie du gesagt hast, Profis zu sein, aufzubauen. Das finde ich ganz, ganz spannend. Und da wäre auch mal spannend, so ein Vergleich China-Japan, wie da auch unterschiedliche Philosophien gelebt
werden. Also China hat sich wirklich seit 20 Jahren befassen sie sich mit diesem Toyota-Produktionssystem. Ne? Also alle Bücher über Monozukuri, alle Bücher über die Knowledge Creating Companies, ich weiß es ja, weil ich selber übersetze, die sind sobald ein Buch rauskommt, das hat mir mein Verleger gesagt,
gibt's das auf Chinesisch?
Ist das innerhalb von ein paar Wochen komplett auf Chinesisch übersetzt. Ja. Und die haben es. Ich weiß auch, dass scharenweise Lean-Experten in China tätig sind, auch japanische, also und sehr, sehr viel da auch gelernt wird und dass es da einen Austausch gibt. Und die Chinesen wissen natürlich ganz genau, wo sie wo an Know-how holen können, um selber da eben voranzukommen. Ja? Und gerade eben, also ich glaube, dieses neue System, was in Europa unter Lean läuft, ist eigentlich, ich sage, ein Wissensanreicherungssystem, das dann besonders gut funktioniert, wenn die Produkte variantenreicher werden und die einzelnen Losgrößen kleiner werden, also die Produktpalette riesig wird, die Auswahlmöglichkeiten für den Kunden riesig werden und dann versucht wird oder werden muss, diese 1-zu-1-Beziehung zwischen Kunde und Produkt, ja, so wirtschaftlich wie möglich herzustellen. Ja. Also die seit, sagen wir mal, 1970, 80 hat ja die Variantenvielfalt extrem zugenommen. Seit dem Fall der Mauer und der Globalisierung nimmt auch die Anzahl der Anbieter weltweit zu. Das heißt, der Kunde ist jetzt in einem Käufermarkt. Und er kann sich fast alles aus dem riesigen Angebot aussuchen, was ihm passt. Das heißt, jeder Hersteller muss so passgenau wie möglich die Wünsche des Kunden erahnen und das dann auch anbieten können und das auch auf einem wirtschaftlichen Preisniveau. Und genau in dieser Marktlage, ja, ist das alte, sagen wir, tayloristische System nicht in der Lage, das gesamte dafür notwendige Know-how auf einer wirtschaftlichen Basis zusammenfügen zu können, dem dann die Produkte folgen können, ne? Und was dann auch einen Cashflow gibt. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass man dann auch sagt, okay, wir müssen natürlich an jeder Peripherie, an einer peripheren Stelle, wo es den direkten Kundenkontakt gibt, wo es einen Kontakt zwischen der Hardware und dem Menschen gibt, da müssen wir immer das Know-how, ein neues Know-how und Information generieren. Und das müssen wir zusammenbringen, immer mit dem Ziel, es so schnell und sauber wie nur möglich zusammenzufügen und es dem Kunden zur Verfügung zu stellen. Und das haben die Chinesen relativ früh gemerkt. Also ich glaube schon, dass die da sehr, sehr stark unterwegs sind. Und das ist, weil dieses, sagen wir mal, die unglückliche Übersetzung bzw. Bezeichnung Lean in die Welt gesetzt worden ist, wird das völlig falsch angewendet und viele Unternehmen nutzen das, um Personal zu reduzieren, obwohl das ja eigentlich ein Wissensanreicherungssystem sein sollte, nutzen sie das, um Personal zu reduzieren und damit sägen sie sich an ihrem eigenen Ast. Ja? Und das finde ich eigentlich furchtbar. Ja? Also ich wollte euch auch eine andere Anekdote erzählen. Was vielleicht auch interessant ist, in Japan sind ja die Staatsbahnen, schreiben ja alle schwarze Zahlen. Ne? Beziehungsweise die sind vor, ich glaube, 30 Jahren sind die privatisiert worden und mittlerweile sind sie alle in den schwarzen Zahlen. Und das hat auch damit zu tun, dass sie sich relativ früh von den Privatbahnen haben beraten lassen, die schon immer sehr, sehr gewinnträchtig, ertragreich gewirtschaftet haben. Und ich weiß zum Beispiel eine Geschichte von einer privaten Bahn, die haben zum Beispiel alle Betriebswirte, die sie dann eingestellt haben, die frisch von der Uni kamen. Also ich kenne diese Geschichte Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre damals. Da war das üblich, dass die das erste Jahr am sogenannten Gemba, also am Ort des Geschehens, wo die Wertschöpfung generiert wird, eingesetzt werden, nämlich ein halbes Jahr auf dem Bahnhof und ein halbes Jahr als Zugbegleitung. Ja? Und weil die immer gesagt haben, wenn wir Leute im Management haben, die nicht wissen, woher und wie der Umsatz zustande kommt, dann sind wir verloren. Ja? Dann können wir nicht nachhaltig wirtschaften. Und in diesem Unternehmen war das tatsächlich so, also ich kannte damals jemanden, der da angefangen hat nach seinem Betriebswirtschaftsstudium, der Job war furchtbar hart, ne? Da ist man 22 und dann wird man dem Bahnhofsvorstand, Vorsteher da unterstellt, muss dann immer mitlaufen, also wie so ein Azubi, und muss dann irgendwelche verwirrten alten Leute oder Betrunkene muss man retten, dass sie sich da irgendwie, dass sie nicht von Zug torkeln oder wenn irgendjemand sich nachts erbricht, dann musste man das wegwischen oder sowas. Also das volle Programm halt, was in einem Bahnhof passiert, das musste er ein halbes Jahr machen. Und ein halbes Jahr musste er in die Züge und die Zugbegleitung machen. Ne? Auch hart, weil dann beschweren sich die Leute über was weiß ich. Und da Rede und Antwort stehen. Und die haben das tatsächlich so gemacht, dass die erste Personalbeurteilung nach dem ersten Jahr von dem Bahnhofsvorsteher und dem Schaffner geschrieben worden ist. Und die haben nur diejenigen weiterkommen lassen, die von diesen Leuten als aufmerksam und auch ja, reif genug erachtet worden sind, um dann ins Management zu kommen. So. Und der Gedanke ist, ja, also ich weiß noch, wie der erzählt hat, ja, also der hat uns erzählt, dass jede Fahrkarte wichtig ist. Und das sind so Stadtbahnen für 80 Cent oder was. Ne? Und jede Fahrkarte, die für 80 Cent gekauft wird, ist Umsatz. Und diese Person hat sich an dem Tag morgens entschlossen, mit dem Zug zu fahren, nicht mit dem Auto zu fahren, nicht mit dem Taxi zu fahren oder ganz zu Hause zu bleiben, sondern hat sich gesagt, ich setze mich in den Zug. Und wie das Personal sich da verhält und wie der Kunde diese Reise wahrnimmt, wird dazu beitragen, ob er den nächsten Tag das irgendwelchen Leuten erzählt, ich mache das wieder, und selber dann das auch wieder macht, oder ob er sich sagt, ich will das nächste Mal ein anderes Verkehrsmittel. Und die Leute...
Das gilt ja eigentlich für jede Customer Journey, oder nicht?
Und jeder, der da ins Management kommt, muss das wissen. Ja? Das sind keine anonymen Umfragen, das sind keine Statistiken, sondern das ist die Oma, die gesagt hat, na, also neulich habe ich ja so einen netten jungen Mann getroffen, ne? Der hat mir den Weg gezeigt und ich bin mir gar nicht blöd vorgekommen. Also ich würde meiner Freundin das nächste Mal auch empfehlen, also sie soll ruhig mit der Bahn fahren, sie muss nicht mit der Taxe fahren. Ne? So kommt Umsatz zustande. Ja? Und das hat er damals so eingebläut bekommen. Ne? Und das fand ich eigentlich schon interessant, weil die japanische Staatsbahn, die war damals ja auch wirklich in einem ziemlich desolaten Zustand. Und das waren Bahnbeamte. Ne? Und die Bahnbeamten, die waren sehr stolz und irgendwann war auch nicht mehr viel davon übrig. Und das waren missmutige Leute, die einem irgendwie kaum Auskunft gegeben haben. Und dann waren die halt knallrot in den Zahlen. Und da kam dann plötzlich eben diese Wende. Man hat dann eben von den privaten Bahnen sich zeigen lassen, wie macht man Gewinn. Und die sind so unterwegs gewesen. Ja? Also der ist nicht irgendwie so ein Beamter, der den Kunden doof findet, wenn er was fragt, sondern die haben gesagt, also alle, also ob das jetzt 80 Cent sind oder 50, das ist Umsatz. Und jede Person, die sich entschlossen hat, also die sich uns anvertraut hat, weil wir die Profis sind, ja, die müssen wir ernst nehmen. Und der muss wiederkommen. Ja. Und das ist auch so eine Denke gewesen, die war in den 80er Jahren wirklich sehr verbreitet. Und die Leute wurden dann entsprechend auch geschult. Und ich glaube, das ist mittlerweile in den großen Unternehmen mehr oder weniger gang und gäbe, dass man dann eben sagt, okay, ne, es ist eine Interaktion. Es ist eine soziale Interaktion, die das Geschäft zustande bringt. Und es ist nichts Anonymes. Und das Interessante ist, dass man, also in Japan nehmen sich die Leute selber auch schon als Galapagos wahr, weil man in vielen Sachen ganz anders unterwegs ist. Und viele sagen ja auch, also man müsste jetzt auf die Produktivität gucken, ja, und man müsste viel mehr, also dieses Kennzahlenorientierte, wie sie das dann in den USA dann auch machen, viel, viel stärker durchsetzen. Aber es ist tatsächlich so, dass gerade die japanischen Unternehmen im Bereich des Kundenkontakts und Kundenservices extrem kundenfokussiert sind, weil sie dann sagen, Also der Wert, den wir dem Kunden zur Verfügung stellen, das macht unsere Daseinsberechtigung als Profi aus und das sichert uns den Umsatz. Und wir sind dann diejenigen, die dann damit unser bestes Auskommen erwirtschaften müssen. Und da brauchen wir die Intelligenz der Leute, ja, die tatsächlich vor Ort an jedem Detail noch überlegen, wie kriegen wir die berühmte Win-Win-Situation zwischen Kunde und sich selber zustande. Und wenn wir diese Win-Win-Situation haben, dann ist für alle gut. Ja, also das ist, glaube ich, auch ein richtig gängiger, sagen wir mal, eine gängige Philosophie von den japanischen ehrbaren Kaufleuten, glaube ich, in Sakai und Osaka gewesen. Die haben dann immer gesagt, man müsste dafür sorgen, dass es drei Seiten gut haben. Ja? Die drei Seiten sind der Anbieter, der Kunde und dann das Umfeld. Ja? Und es gibt immer Möglichkeiten, ein Geschäft zu machen, was allen drei Seiten zugutekommt. Und das ist ein gutes Geschäft. Also wenn ihr nach einer Moral oder so fragt, ja.
Ja, eben damit wären wir eigentlich wieder bei Werten, ja. Also eben, du hast jetzt das Umfeld erwähnt. Eben was mir dazu halt in den Sinn kam, war eben Social Responsibility, Sustainability, das sind ja eigentlich so Werte, die heute hochgehalten werden von insbesondere von diesen multinationalen Companies, die wir alle kennen, also die GAFA beispielsweise.
Was halt manchmal passiert, ist, dass eigentlich diese Responsibility, diese Verantwortung gerade in diesen Zeiten total wichtig ist. Aber oft ist das einfach so ein institutionalisierter Cargo-Kult, eine Stabsabteilung, ein bisschen Greenwashing. Und es ist nicht wirklich eine Verankerung in dem Umweltkontext hier mit quasi die drei Player, die man berücksichtigen muss, und auch nicht eine richtige intensive Kundenbeziehung. Das hat der Hermann Simon beleuchtet, dass gerade Konzerne im Vergleich zu Hidden Champions oft eine reduzierte Kundenbeziehung haben. Viele kennen ihren Kunden gar nicht. Und deswegen, glaube ich, müssen sich Werte auch nachher in Organisationsformen niederspiegeln. Und der große monolithische Konzert, der Silo, der Taylorismus, glaube ich, ist da nicht die Zukunft. Und die Hidden Champions haben irgendwie dieses Ideal des Handwerkers, das Ideal des Kaufmanns dann doch vielleicht eher in ihren fokussierten Strukturen nah an dem Kunden gelebt. Und wenn du zum Beispiel Responsibility siehst, die sind zum Beispiel sehr oft sehr responsible in ihren Regionen verankert. Da übernehmen die ganz entscheidende, und zwar real, und das ist nicht nur ein PR-Projekt, was mal in der Zeitung erscheint. Ja. Und insofern sage ich, Werte, die du zu Recht heute diskutiert hast, und ich finde da Lean und Muda eine super Klammer, münden auch in einer anderen Organisation und ich glaube halt auch in einer anderen Führung und auch in einem anderen Thema mit Mitarbeitern. Aber das ist ja deine Perspektive.
Nein, wir brauchen also bestimmt ein Wertesystem, um die Customer Experience da voranzutreiben. Und wenn wir von einem Wertesystem reden, wenn wir ein Wertesystem schaffen wollen in einem Unternehmen, müssen wir uns zwangsläufig auch Gedanken dazu machen, wie wir dann erreichen, dass unsere Mitarbeitenden diese Werte auch leben wollen, leben können. Also Stichworte sind da eben Organisation, wie du schon gesagt hast, Winfried, aber auch die Führung und das ganze Empowerment. Marie, was kommt dir dazu noch hin?
Ja, ich glaube, ein wichtiger Aspekt organisational, der auch hier in der Diskussion, also in der hiesigen Rezeption von Lean immer unterschätzt wird, ist, wer schreibt die Standards und die Arbeits, nicht die Anweisungen, sondern mehr oder weniger die Choreografie der Abläufe für die Leute vor Ort im direkten Kundenkontakt? Und das Besondere an diesem wissensanreichernden System ist, dass es eine Organisation, dass an einer Organisation gebaut wird, das in der Lage ist, jegliche Erkenntnis, die von irgendeinem Menschen bei der Arbeit gemacht worden ist, dass das integriert werden kann in das Gesamtwissen des Unternehmens, wie man Dinge gelingen lässt, wie man Produkte gelingen lässt für den Kunden. Das heißt, wenn ich im direkten Kundenkontakt, sagen wir mal am Schalter, eine bestimmte Gesetzmäßigkeit entdecke, die mir, aber auch meinem Team, aber auch vielleicht dem Gesamtunternehmen zugutekommt, um das Kundenerlebnis zu optimieren, dann bin ich sozusagen auch verpflichtet, ja, diese Erkenntnis im Team auszuarbeiten und das dann strukturiert im gesamten Unternehmen dann auch weiterzugeben. Ja. Das heißt, es wird nicht zentral vorgedacht für alle Leute, also es gibt keine Stellen, die das vordenken, sondern es ist tatsächlich so, dass man versucht, jegliche Erkenntnis, was man irgendwo menschlicherweise gewonnen hat, diese dann strukturiert zusammenzuführen, indem man nämlich die Standards, das sind dann sozusagen die Gesetzmäßigkeiten, die Erkenntnisse, die dazu geführt haben, wie etwas für den Kunden gelingen kann, dass das dann zusammengeführt wird. Und ich glaube, nur so funktioniert genau eben dieses Lean auch. Das heißt, es ist eine komplette Neuorganisation der Wissensgenerierung, wo auch sehr viel darauf geachtet wird, wie viel Wissen ist normalerweise, sagen wir mal, dem individuellen Ermessen überlassen und ist eigentlich implizit. Ja? Was können wir davon explizit machen und zusammenführen, damit es auch verbesserbar und diskutierbar gemacht werden kann? Also das wird...
Also wir brauchen ja, Feedback-Loops,
aber auch Strukturen, die diese Ideen aufgreifen und koordiniert zusammenführen und es tatsächlich dann auch an die Konstruktionsabteilungen, an die Marketing-Strategieabteilungen und so weiter zusammenfließen lassen.
Also wir brauchen eben diese Feedback-Loops. Es muss in einer geeigneten Form natürlich zurückfließen dann in die Produktion, so dass wir letztendlich die Produkte verbessern und die Customer Experience erhöhen. Aber dazu braucht es ja noch mehr als ein geeignetes Produkt. Services gehören dazu, eben geschulte Mitarbeiter, das Empowerment, das ich genannt habe, da gehört wahrscheinlich auch einiges dazu. Winfried, du wolltest noch was sagen zu Organisationsformen.
Ja, und da glaube ich halt, dass die funktionale tayloristische Organisationsform und das heutige ökonomische System letztendlich da einfach zu lange Strecken hat, um gerade diese Vernetzung, die du dargestellt hast, und diesen Fluss zu realisieren. Und deswegen glaube ich, werden wir kundenzentriertere Alternativen erleben, ja, wo wir insbesondere dafür sorgen, dass, sagen wir, vorne an dem Kundenkontakt, ja, einfach ein höheres Gewicht letztendlich gelegt sein wird und teilweise vielleicht sogar eine eigene organisatorische Struktur, so dass man dann vielleicht wie bei Hidden Champions manchmal auch dann bestimmte Kundenteams hat oder ähnliches, die haben dann eine entsprechende Backend-Struktur, aber wo das ganze Wissen dazu gebündelt wird und auch viel schneller schließen kann. Und deswegen bin ich ja so ein Freund von co-kreativen Ökosystem, weil ich diese Co-Kreation hin zum Kunden sehe, dieses Wissen, ich als Kunde brauche einfach ein längeres Kabel. Das hört sich ja fast trivial an. aber am Ende, so als kleine Anekdote, die wir vorher mal besprochen hatten, wo das ja in dem Kundenfall relevant war, und das aber dadurch nachher der Unterschied gemacht werden kann. Und da sage ich, glaube ich, das wird eine Zeit lang dauern, weil das einfach eine unheimlich lange Tradition hat. Aber ich glaube an so eine kundenzentrierte Revolution, die mehr ist, und deswegen ist Beyond CXM eigentlich spannend, mehr ist als ein wenig Touchpoints, mehr ist auch als Plattform, sondern am Ende kommen wir nicht drum herum, von den Werten über die Kultur, die gelebte Kultur, und die Skills, auch die Strukturen entsprechend anzupassen.
Wunderbar. Und damit kommen wir langsam zum Schluss, oder besser gesagt etwas schnell zum Schluss jetzt. Und ich würde hier an dieser Stelle gerne die Frage stellen, die wir allen unseren Gästen stellen, Marie. Wenn du Königin von Deutschland wärst, was würdest du ändern in deinem Land?
Sofort aufhören, Königin zu sein.
Sehr gut.
Die Frauen sind hier immer so bescheiden, das ist unglaublich.
Die sind Zukunft. Wir Herren, wir Alpha-Männchen, die repräsentieren Vergangenheit, Daniel. Das müssen wir uns langsam einordnen. Mit unseren alten Vorstellungen von Macht und Relevanz sind wir noch nicht in der Zukunft angekommen.
Da hast du einen guten Punkt gemacht. Also im Namen von Winfried und mir, vielen herzlichen Dank für das interessante Gespräch, Marie. Ja, wenn großartig. Ihnen dieser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie uns. Wir sind auf allen gängigen Kanälen zu finden. Folgen Sie uns auf LinkedIn oder Twitter und falls Sie Lust haben, werden Sie Teil unserer Community. Am einfachsten, indem Sie unseren Hashtag BeyondCXM verwenden bei Ihrem nächsten Post. Wir freuen uns aber auch über persönliche Nachrichten. Bis bald.